Wir sind kurz vor Ostern. Ich weiß nicht, ob euch das schon bewusst ist, aber wenn ihr mal kurz hier in unsere Deko schaut, hier hängen die ersten Eier an einem Strauß und wir sind kurz davor, uns in die Zielgerade zu begeben, was Osterhasen und ähnliches angeht. Und wir sind, wenn ihr noch nicht euch überlegt habt, was ihr euren Kindern und Enkeln ins Osternest legt, ihr solltet langsam anfangen. Wir haben nächste Woche schon Palmsonntag, dann fängt die Karwoche an. Also es geht jetzt ratzfatz und geht relativ schnell auf Ostern zu. Und uns als Gemeinde ist es wichtig, dass wir dieses wichtigste christliche Fest, Ostern, wirklich nutzen, um uns nochmal bewusst zu machen, was steckt denn da für uns dahinter? Was ist da für eine Wahrheit drin? Was ist da für eine Botschaft drin für uns? Ich habe am Dienstag einen Gebetsabend erzählt. Ich finde es so spannend, diese Unterschiede, die wir in unserem Leben haben. Es gibt den Osterhase und es gibt Jesus. Der Osterhase tut alles dafür, um Dinge zu verstecken. Der versteckt die Nester und die Osternestchen und die Eier im Garten an den witzigsten und komischsten Stellen. Und ihr müsst in den Gebetsabend gekommen sein, um zu wissen, was für Tragödien sich da in unserer Familie schon abgespielt haben mit Osternestern. Das erzähle ich hier nicht mehr. Aber was ist der Unterschied zu Jesus? Jesus macht es so klar und so deutlich. Jesus ist so deutlich, was er uns schenkt, was er uns gibt. Er offenbart sich an Ostern. Da wird nichts versteckt, da wird nichts nach hinten geschoben und hinter den letzten Busch gelegt, sondern Ostern, da wird Gott in seiner vollen Bandbreite sichtbar und deutlich. Und das wollen wir feiern an Ostern. Und dem wollen wir uns aber auch ein bisschen auf die Suche begeben. Was passiert denn da an Ostern? Was für eine Botschaft ist es, die uns als Christen so bewegt, dass 2000 Jahre später wir dieses Fest immer noch feiern und immer noch, dass uns so wichtig ist und diese Wertschätzung für uns hat? Wir begeben uns mit ganz vielen anderen Gemeinden zusammen auf den Weg. Wir haben eine Osterserie, die heißt Ostern neu erleben. Das ist eine größere Gruppe von Menschen und Christen über alle Denominationen hinweg, die zusammen erstmal Weihnachten neu erleben, gestaltet haben. Vor 2 Jahren haben wir als Gemeinde diese Weihnachtspredigtserie zusammen gehabt, und die dieses Jahr eine größere Kampagne gestartet haben im ganzen deutschen Raum, wo sich jetzt über 400 Gemeinden anschließen. Das heißt, heute wird über den gleichen Text im deutschen Raum in 400 Gemeinden gepredigt, was ein bisschen spannend ist. Es gibt dazu auch ein Buch, das so tägliche Impulse hat, wo man ja reinhören kann, reinlesen kann. Wer da Interesse hat, findet das im üblichen Buchhandel. Ist mittlerweile sogar auf den Spiegel-Bestsellerlisten erschienen, dieses Buch. Heute in der Predigt geht's um die Antrittspredigt von Jesus. Wir haben gesagt, wir wollen uns auf die Suche machen, was bedeutet denn Ostern? Wo ist die Botschaft da dahinter? Und wir schauen uns das an, indem wir gucken, was macht Jesus, wo zeigt sich Jesus und in welcher Stelle tut er sich vorstellen in seinem Auftrag, in seiner Berufung, die er hat. Wir gucken uns an, was er selber über sich sagt, um zu schauen, ja, was steckt denn dahinter? Was ist die Botschaft hinter dem Ganzen? Wir lesen zusammen in Lukas 4, die Verse 16 bis 22. Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Schriftrolle mit dem Propheten Jesaja. Jesus rollte sie auf und fand die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind, und den Blinden, dass sie sehend werden. Den Unterdrückten soll ich Freiheit bringen. Ich soll verkünden: Jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Jesus rollte die Schriftrolle wieder zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle Augen in der Synagoge waren gespannt auf ihn gerichtet. Da sagte er zu den Anwesenden: Heute ist diese Stelle in der Heiligen Schrift in eurer Gegenwart in Erfüllung gegangen. Alle stimmten ihm zu. Sie staunten über die Botschaft von der Gnade, die er verkündete. Doch dann sagten sie: Ist das eigentlich nicht der Sohn Josefs? Jesus war eine ganze Weile in der Wüste, hat gefastet. Die versierten Bibelleser kennen die Geschichte, wurde versucht vom Teufel. Der Teufel hat ihm angeboten, hör auf, Sohn Gottes zu sein, wenn ich dir das und das schenke, dann kannst du das doch lassen. Oder gib deinen Auftrag auf, wenn ich das und das mache, ich gebe dir ein Brot, ich gebe dir zu essen, ich schenke dir Städte, ich schenke dir die Welt, wenn du deinen Auftrag nicht fortsetzt. Und Jesus ist dabei geblieben. Er kam zu seiner Taufe, oder das Taufe war schon davor, und jetzt sein erster Auftritt in der Öffentlichkeit, mehr oder weniger, ist dieser, dass er in seinen Heimatort nach Nazareth kommt und in der Synagoge diesen Text liest. Und alle erwarten jetzt, dass er sein Grundsatzprogramm erklärt. Ich der Messias, ich der Sohn Gottes. Bei der Taufe haben wir das schon erlebt, die Taube kam runter, Gott hat sich zu ihm gestellt und hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn. Und alle dachten, jetzt kommt die große Predigt. Und was macht Jesus? Jesus predigt genau einen Satz lang und setzt sich wieder hin. Ich weiß, manche von euch wünschen sich das auch hier in der Skala, dass manche Predigten etwas kürzer sind, aber darum geht's nicht. Diese Einsatzpredigt hatte einen Effekt auf diese Zuschauer. Die haben was gehört da drin, die haben was mitgenommen, was empfunden, wo sie gemerkt haben, hier passiert gerade was Besonderes. Ihre Reaktion war Staunen. Sie haben gestaunt darüber, was Jesus gesagt hat. Und überlegt mal, ihr wart dabei an diesem Punkt, wo Jesus sagt, das geht jetzt gerade für euch in Erfüllung. Für die Israeliten war diese Jesaja-Stelle, diese Messias-Erwartung was sie seit 400, 500, 600 Jahren gepflegt haben. Und plötzlich geht diese Stelle in Erfüllung vor ihren Augen. Was für eine Besonderheit. Und ich glaube, dass zwei Sachen die Leute zum Staunen gebracht haben in dieser Predigt. Das eine war, dass Jesus durch seine Person einfach, glaube ich, imponiert hat. Dass er da war und dass diese Anwesenheit, die Leute gespürt haben, das könnte jetzt wirklich sein, der Messias. Das könnte wirklich sein, dass jetzt gerade was in Erfüllung geht, von dem wir so lange schon träumen. Und ich glaube, dass es heute, wenn wir uns auf die Suche nach Ostern begeben, immer wieder was ist, wo wir eigentlich Jesus suchen müssen. Wo wir seine Persönlichkeit, seinen Charakter, das, was er zu uns zu sagen hat, auch heute, 2000 Jahre später noch, wo wir immer noch wieder dahin kommen dürfen und zu sagen, wir schauen uns ihn an, wie er ist, was er redet, was er uns zu sagen hat, wo er uns was mitzugeben hat. Und das Zweite war, glaube ich, dass die Leute einfach auch von dieser Jesaja-Stelle wirklich, wirklich berührt werden. Und wir wollen uns angucken, was hat Jesus da eigentlich gesagt? Wen hat er angesprochen? Eine Stelle, die wahrscheinlich jeder Jude auswendig konnte und jeder wusste, das ist die Erwartung, dass dieser Messias kommt und dass diese Sachen passieren. Und wenn wir über die Bedeutung von Ostern reden, ich glaube, dann müssen wir uns diese Stelle genauer angucken, weil das so ein bisschen das Grundsatzprogramm von Jesus war, zu sagen, hey, so werde ich kommen und das wird passieren, wenn ich komme. Jesus spricht in dieser Schriftlesung vier Personen an. Er spricht die Armen, die Gefangenen, die Blinden und die Unterdrückten an. Und das sind alles Personengruppen, die am Rand unserer Gesellschaft stehen und die damals noch mehr darauf angewiesen waren und Hilfe gebraucht haben. Die gemerkt haben, es gibt kein staatliches System, das einem Blinden geholfen hat. Es gab kein staatliches System, das eine Armenspeisung gemacht hat. Es gab niemand, der sich für Gefangene eingesetzt hat. Das, was wir heute vielleicht noch ein bisschen mehr sozial abgefedert sehen, war damals, das waren alles prekäre Randgruppen. Und die Frage ist, warum hat Jesus so eine Vorliebe genau für diese Gruppen? Jesus spricht nachher in seiner ganzen Laufbahn zum Beispiel viel über Geld. Er könnte auch sagen, ich bin gekommen, um den Reichen endlich mal zu zeigen, wie sie richtig mit ihrem Geld umgehen können. Oder ich bin gekommen, um Familien wieder zusammenzuführen. Aber ihm waren genau diese sozialen Randgruppen wichtig. Aber ich glaube, wenn wir Jesus Auftrag nur auf irgendwelche sozialen Randgruppen zusammenschrumpfen lassen würden, dann wird es ja irgendwie 90% von uns hier nicht treffen. Also ich bin mir relativ sicher, dass hier keiner im Raum blind ist. Bei Armen weiß ich es nicht so genau, unterdrückt auch nicht. Gefangene im dem Sinn, dass wir irgendwo im Knast gerade sitzen, ist auch keiner von uns. Warum spricht Jesus genau diese Leute an? Und wenn wir ein bisschen genauer reingucken, was er nachher in der Bergpredigt sagt, dann merken wir, diese Personengruppen sind vielleicht größer und weiter, als wir es vielleicht denken. Vielleicht gehören wir auch zu den Blinden, zu den Armen, zu den Unterdrückten und Gefangenen. Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer angucken. Wir fangen an mal mit den Armen. In der Bergpredigt lesen wir diesen Satz: Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und ich glaube, da klingt schon sowas an von, vielleicht gehören wir auch zu diesen Armen. Vielleicht gehören wir auch zu diesen Menschen, die nicht mit Reichtum vor Gott glänzen können. Und damit meine ich jetzt nicht die Finanzen, unseren Kontostand, sondern Jesus spricht da eine geistliche Armut an. Dass wir nichts vorzuweisen haben im geistlichen Bereich zu sagen, damit könnten wir Gott irgendwie beeindrucken. Damit könnten wir irgendwas machen, damit Gott sagt, ja, oh boah, der hat's ja wirklich drauf. Also der hat seinen Platz im Himmel so richtig verdient. Nee, im Gegenteil. Er sagt, hey, die es erkannt haben, dass sie vor Gott nichts bringen können, die es erkannt haben, dass sie vor Gott nichts beisteuern können für ihr Heil, für ihre Rettung, für ihren Platz im Himmel, die richtig sich hinstellen und sagen, ich bin arm, ich bin geistlich arm vor dir, die sind diejenigen, denen das Himmelreich nachher gehört. Und ich glaube, das gehört zu dieser Botschaft von Jesus dazu, dass ich immer wieder bekenne, ich bin arm, bin geistlich arm vor dir. Ich kann nichts dazu beitragen. Und immer wieder kommt was in mir hoch, wo ich denke, so ein bisschen was kann ich ja doch leisten, oder? Kennt ihr das in eurem Leben? So ein bisschen was kann ich doch dazu beitragen, dass ich ein besserer Christ werde. Ein bisschen was kann ich doch machen. Und ich merke immer wieder, ich muss vor Gott sagen, Gott, ich bin geistlich arm vor dir. Und das muss ich sogar als Pastor sagen. Umso mehr darfst du das auch vor Gott ausdrücken. Armut meint hier nicht Besitzlosigkeit. Arm vor Gott meint eine geistliche Armut. Mein Wissen, dass ich geistlich nichts besitzen kann, nichts bieten kann. Dass ich arm bin an Liebe, dass ich arm bin an Barmherzigkeit, dass ich arm bin an Sanftmut, dass ich arm bin an Freundlichkeit. Selbst meine Treue zu Gott ist doch manchmal ziemlich armselig. Und das immer wieder vor Gott zu bringen und zu sagen, hey, ich möchte zu dieser Gruppe gehören, zu dieser Gruppe der Armen, der geistlich Armen, für die Jesus auf diese Welt gekommen ist. Jesus ist nicht für die geistlichen Höhenflieger gekommen, die der Meinung sind, sie können alles selber richten, sondern erstmal für die Menschen, die diese Demut im Herzen tragen und sagen, Herr, ich kann's nicht, ich brauche dich. Ich brauche das Kreuz, ich brauche die Vergebung, ich brauche es immer wieder, dass ich empfangen kann und sagen kann, Herr, guck mal, hier habe ich es doch schon wieder verbockt. Gib mir die Kraft, dass ich es besser mache. Für mich klingt das, wenn Jesus diesen Vers in Jesaja sagt, so eine Aufforderung zur Demut. Eine Aufforderung, meine Sünden vor Gott zu bringen, ans Kreuz zu bringen. Und hier immer wieder arm zu werden und zu sagen, hey, ich habe so viel Stolz, ich habe so viel Überheblichkeit, ich habe so viel Habsucht und Gier, ich habe so viele Themen in meinem Leben, die sind nicht in Ordnung. Und ich lege sie dir hin und sage, ich bin arm, was mein geistliches Leben angeht und ich lasse mich wieder neu beschenken vom Kreuz. Das ist echte Osterbotschaft. Ein zweiter Punkt, den er anspricht, die zweite Personengruppe sind die Gefangenen. Und wir haben letzte Woche im Familiengottesdienst die Geschichte von dem Gelähmten gehört. Der Gelähmte, der mit seinen Freunden zusammen unterwegs war, und die Freunde haben alles dafür getan, dass dieser Gelähmte wieder heil wurde. Dass dieser Gelähmte wieder laufen konnte. Und wir haben mitbekommen, dass Jesus was ganz Seltsames macht. Als dieser Gelähmte kam, hat Jesus ihn nicht geheilt. Sondern das Erste, was er ihm zuspricht, ist, deine Schuld ist dir vergeben. Der Gelähmte hat Heilung gewollt und was er bekommen hat, war Freiheit von seiner Schuld und Sünde. Und erst im Nachgang, erst nach diesem frei von Schuld und Sünde, hat Jesus auch noch ihn geheilt. Hat noch das i-Tüpfchen draufgesetzt, dass er ihm sagt, hey, und jetzt nimm dein Bett und geh. Und ich glaube, dass wir genauso oft vor Gott kommen. Dass wir oft Menschen sind, die innerlich gefangen sind in Schuld und Sünde, die Probleme in ihrem Leben rumtragen, die Themen haben, aber oftmals kommen wir mit ganz anderen Wünschen zu Gott. Gott, schenk mir das, gib mir das, hilf mir da. Und Gott reagiert als erstes und sagt, nee, als erstes muss ich dich, Gefangener von deiner Schuld und Sünde, dich befreien. Muss dich frei machen und freisetzen, dass du echte Freiheit erleben darfst. Wir haben einen Wunsch und kommen mit einem Wunsch vor Gott und er sieht aber unser echtes Bedürfnis. Dieses Bedürfnis nach Freiheit, nach einem freien Leben, nicht gebunden sein in Schuld und Sünde, nicht immer von unseren Lügen, von unserer Überheblichkeit abhängig zu sein. Ich glaube, wir können an ganz vielen Stellen gefangen sein. Wir können gefangen sein in unseren eigenen Gedanken, Gedanken von Minderwertigkeit und solchen Glaubenssätzen in unserem Leben. Das schaffst du doch eh nie, das kannst du nicht, das hast du noch nie gekonnt. Ich glaube, jeder hat solche Glaubenssätze in seinem Leben und jeder von uns läuft mit solchen Dingen rum und wir brauchen es, dass Jesus uns daraus befreit. Wir brauchen es, dass Jesus an den Stellen unser Leben reinspricht und wir die Wahrheit von ihm hören. Wir selber kriegen das nicht hin, wir können es noch so oft einreden, ach, eigentlich schaffe ich das doch irgendwie. Immer wieder kommen Dinge in unsere Seele hoch, wo wir merken, da ist was in unserem Leben durch Erziehung, durch Umstände, durch Situationen geprägt worden. Da brauchen wir Gottes Heilung. Wir brauchen es, dass unsere Minderwertigkeit, dass wir sie vor Gott tragen können und dass er uns zuspricht, was er von uns hält. Dass er uns diese, du bist ein geliebtes Kind Gottes, des Schöpfers des Himmels und der Erde, dass das tief in unsere Herzen reinfällt, dass das uns eine Wertigkeit gibt, die nicht von unserer Leistung abhängt, sondern davon, von dieser Beziehung zu Gott. Wir können gefangen sein unter gesellschaftlichem Druck. Wenn ich erlebe, wie viel ich dafür tue, damit ich ein gutes Auto fahre, dass mein Körper besser aussieht, dass meine Familie nach außen repräsentabler wirkt, dass mein Konto den Erwartungen entspricht, dass ich 2-3 Mal im Jahr im Urlaub fahren kann. Wie viel tun wir, um gesellschaftlichem Druck standzuhalten? Wie arg sind wir gefangen da drin? Also Menschen gehen bis dahin, dass sie ihr Leben fast verlieren vor lauter Druck, weil sie noch mehr verdienen müssen, noch mehr leisten müssen, noch mehr bringen müssen. Auch das ist eine Art von Gefangenschaft. Auch das ist eine Art von, ich stehe unter einem Druck von äußeren Erwartungen, denen du wahrscheinlich nie gerecht werden kannst. Und wenn du ehrlich bist und draufschaust, es auch nie wirklich funktionieren wird. Und wenn du nochmal 10.000 Euro mehr verdienst, das wird dich nicht glücklicher machen. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Auch das sind eine Art von Gefangennahme. Das ist auch eine Art von, was dich unter Druck setzen kann, was dich immer wieder gefangen hält in dem Hamsterrad, das du bedienen musst und du meinst, es bedienen zu müssen. Und auch an der Stelle kann Jesus uns frei machen. Und Gefangenschaft funktioniert sogar im Glauben. Gefangenschaft funktioniert in unserer Beziehung auch zu Gott. Manchmal sind es auch falsche Gottesbilder, die uns gefangen halten. Wenn du dieses Bild hast, da ist dieser Richter im Himmel, der die ganze Zeit nur mit dem Zeigefinger auf dich guckt und guckt, ob du irgendwas falsch machst. Und in dem Moment, wenn du einmal vergessen hast zu beten, einmal nicht die Bibel liest, der dann plötzlich anfängt mit dir zu schimpfen, auch das kann dich unter einen geistlichen Druck führen. Unter eine Gefangenschaft, wo du leisten musst, wo du hier in der Gemeinde über ehrenamtliche Mitarbeit Dinge wieder gut machen musst. Auch das ist Gefangenschaft, wo Jesus sagt, hey, ich möchte diesen Gefangenen zurufen, dass sie frei sind. Und wir haben zusätzlich auch noch, ich möchte kurz einen kleinen Switch auf eine andere Ebene gehen. Wir haben zusätzlich als Gemeinde diesen Auftrag auch von Jesus, dass wir das anderen Leuten zurufen. Also nicht bloß, dass wir immer wieder für uns persönlich und in unserem Leben empfangen, dass wir Freiheit erleben. Wir dürfen diese Freiheit auch weitergeben. Wir dürfen anderen Leuten auch darauf hinweisen und sagen, hey, guck mal hier am Kreuz, da Ostern, guck mal, da ist was passiert, was auch für dich Freiheit bedeutet. Wir dürfen es weitererzählen. Wir haben einen Auftrag dafür, das rauszutragen in unsere Welt und zu sagen, guck mal, hey, du musst dieses Hamsterrad nicht bedienen. Du musst nicht gefangen bleiben in den Sachen, die dich so umtreiben, sondern da gibt's mehr. Da gibt's echte Freiheit für dich. Und guck mal, diese Freiheit, die gibt's hier am Kreuz, in der Beziehung zu Jesus. Nicht in dem Druck von dem falschen Gottesbild, sondern in Beziehung zu leben, mit ihm ins Gespräch zu kommen, deine Themen Gott hinzulegen, zu sagen, Gott, guck mal, das hält mich gefangen. Ich wünsche mir Freiheit. Kannst du mir Freiheit schenken? Lass uns eine dritte Personengruppe angucken, die Blinden. Blinde heilen ist sowas wie Jesus sein Lieblingswunder. Ich weiß nicht, ob euch mal die ganzen Wunder Jesu angeguckt habt. Er heilt am meisten Blinde. Also da gibt's noch Gelähmte und Leprakranke und Tote und so. Also es gibt schon so ein paar Variationen in seiner Wundertätigkeit. Aber was er am liebsten macht, ist Blinde heilen. Und von allen Wundern, die wir so berichtet haben, die in der Bibel stehen, sind Blinde die meisten Wunder, die Jesus macht. Und das hat auch damit zu tun, dass es damals deutlich mehr Blinde gab als heute in unserer Gesellschaft. Es hat damit zu tun, dass für Blinde es überhaupt keine medizinischen Möglichkeiten gab zur damaligen Zeit. Also was wir heute alles kennen mit graue Star-Operationen, und ich habe vor kurzem von einem Freund hier mitgekriegt, wie das ist, wenn dann der Laser ins Auge und dann irgendwelche Krümmungen und hier und noch das, und dann darfst du dir raussuchen, ob du lieber im Alter weit oder nachsichtig sein willst und wie rum man es jetzt schleift. Und also was da alles möglich ist, mir wird es immer ganz anders. Es gibt so eine Geschichte, Nebensatz. Es gibt so eine Geschichte von meinem Vater. Die haben in Karlsruhe studiert und waren im Stadtpark unterwegs. Und ein Kollege oder ein Kommilitone hat von seiner Augen-OP erzählt. Und so nach 200 Metern merken sie irgendwie, mein Vater ist nicht mehr da. Und dann ist er einfach vor lauter Vorstellung von dieser Augen-OP bewusstlos ins Gebüsch gekippt beim Laufen. Und ich habe da, glaube ich, ein bisschen seine Gene. Also ich darf nicht so oft über Augen-OPs nachdenken, sonst könnte es sein, dass ich da im Busch liege. Aber Jesus liebt es, Blinde zu heilen. Jesus liebt es, Menschen wieder sehen zu machen. Und was für ein Wunder ist das, wenn jemand, der noch nie oder schon lange Zeit nichts mehr sieht, wenn der plötzlich wieder sehend wird. Auch wir sind in manchen Dingen richtig, richtig blind. Auch wir haben blinde Flecken in unserem Leben. Auch wir können uns diese Kategorie der Blinden, da müssen wir gar nicht so viel Wortspiele bemühen, da können wir uns locker mit einsetzen und locker mit reinkommen. Wir sind manchmal blind dafür, dass wir erlösungsbedürftig sind. Wir sind manchmal blind dafür, dass ein Leben ohne Gott sinnlos ist. Wir sind manchmal blind dafür, dass Jesus sagt, hey, ich möchte mit meinem Licht in deine Dunkelheit kommen. Jesus beschreibt uns, wenn wir ohne Gott leben, als Menschen, die in Dunkelheit hocken. Und ich weiß nicht, wie oft ihr das schon erlebt habt, so in absoluter Dunkelheit zu sein. Wir als Ranger haben immer mal wieder das Vorrecht, dass wir in Höhlen sind, wo du wirkliche Dunkelheit erlebst. Wo wirklich kein Sternenhimmel ist, keine Restbeleuchtung, sondern wo wirklich absolute Dunkelheit ist. Und das ist so irritierend für deinen ganzen Körper, für deinen Orientierungssinn. Das ist so irritierend für dein Gleichgewicht, dass du hast nachher irgendwelche Blitze auf den Augen, wo deine Sehnerven dir was vorspielen, was gar nicht da ist. Und ich will euch einfach sagen, hey, Dunkelheit ist was Übles. Dunkelheit ist nichts Schönes. Und in Dunkelheit zu leben, nimmt uns sämtliche Orientierung für unser Leben. Und Jesus kommt und sagt, hey, ich bin das Licht der Welt. Ich komme in euer Leben rein. Ich möchte es hell machen. Ich habe gestern in der Kindermitarbeiterbesprechung über ein Lied nachgedacht. Und in dem Liedtext heißt, Licht wirft runde, jetzt weiß ich den Text nicht mehr. Nela, weißt du es? Genau, Licht reißt kreisrunde Löcher in die Dunkelheit. Was für ein schöner Satz, oder? Kreisrunde Löcher in die Dunkelheit reißen tut Licht. Und das ist was, was uns bewegt. Wo ich denke, hey, das ist Jesus. Wenn er kommt, er reißt Löcher in die Dunkelheit. Das Licht hat richtig, richtig Kraft, was zu bewegen. Matthäus 5, 14 und 16, wieder aus der Bergpredigt. Sagt Jesus uns, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Hier ist schon wieder der Switch drin. Jesus ist das Licht. Aber wir merken schon, in diesem ganzen Auftragsbeschreibung, was diese Osterbotschaft ausdrückt, steckt ganz viel auch Auftrag für uns drin, gell? Er sagt nicht nur, ich bin das Licht und ich bin in euer Leben reingekommen, damit es bei euch hell wird. Nee, wenn das Licht in euer Leben reinkommt, in unser Leben reinkommt, haben wir plötzlich auch den Auftrag, Licht zu sein. Da übernehmen wir diesen Auftrag Jesu als Botschafter für ihn auf diese Welt und dürfen auch Licht bringen zu Menschen, die blind sind für ihn. Wir dürfen diejenigen sein, die Licht raustragen in die Welt. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieses Osterfest was sein kann, wo wir Licht reintragen in unsere Umwelt, wo wir mit Menschen ins Gespräch kommen über diese Osterbotschaft, wo wir Menschen erzählen, was es bedeutet, wenn Jesus in unser Leben reinkommt und unsere Dunkelheit zerstört, wenn er kreisrunde Löcher in die Dunkelheit reißt. Lass uns die letzte Gruppe angucken, die Unterdrückten. Und es gibt ein bisschen eine spannende Geschichte. Spannenderweise findet sich das Thema mit den Unterdrückten in dem Originaltext von Jesaja 61 gar nicht. Das heißt, Jesus hat bei der Lesung einfach nochmal kurz spontan was aufgegriffen und hat nochmal was mit reingenommen in diesen Vers, was so gar nicht im Originaltext steht. Sondern er nimmt eine Stelle aus Jesaja 58, also zwei, drei Kapitel davor, und nimmt die einfach mit in diesen Auftrag mit rein. Ist manchmal spannend, wie Jesus mit Bibeltexten umgeht und wie entspannt er Dinge da zusammen kombiniert, wo wir uns als Theologen, Exegeten mal ganz viel Gedanken machen und überlegen, ob das und jetzt da passt oder doch lieber ein oder sein sollte. Jesus ist da deutlich entspannter und sagt, hey, das ist die Aussage und darum geht's mir. Löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen, bindet ihr drückendes Joch los, lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Diesen Auftrag, den der Messias hat, den auch wir haben. Und wenn wir uns diesen Text genau anschauen, dann merken wir, dass Jesus hier gar keine neue Gruppe anspricht, sondern dass er genau das Thema davor anspricht. Dass er über die Blinden redet, über die Armen, über die Unterdrückten redet. Und dass das eigentlich keine vierte Personengruppe ist, diese Unterdrückten, sondern es einfach nochmal bestärkt und sagt, hey, das sind seid ihr, die ihr gefangen, misshandelt und unterdrückt seid. Durch Armut, durch Blindheit, die gefangen sind in Dingen. Und denen spricht Gott zu uns, spricht Jesus zu. Hey, ich löse deine Fesseln. Ich helfe dir, dein drückendes Joch loszuwerden. Ich mach der Unterdrückung, unter der du leidest, mach ein Ende und ich befreie dich, der du misshandelt worden bist. Das ist Osterbotschaft. Das ist das, was Jesus als seinen Auftrag beschreibt. Und dieser ganze Text fängt an mit, der Geist des Herrn ruht auf mir. So beginnt Jesus seine Beschreibung. So zitiert er aus diesem Jesaja-Text. Und das Spannende ist, das, was ich gerade schon immer wieder angesprochen habe, ist, Jesus erklärt seinen Auftrag als Messias, erklärt, was er machen wird und was er vorhat. Aber eigentlich ist es auch eine Beschreibung für das, was wir vorhaben, was Jesus mit uns machen will. Überall klingt durch, dass dieser Geist des Herrn noch auf dir ruht. Dass du mit dem Punkt, wo du zu Jesus kamst, auch diesen Geist Gottes geschenkt bekommen hast. Er ruht auch auf deinem Leben und er will auch dich nehmen, dass du Botschafter für Jesus wirst. Und wenn wir den Text mal umschreiben würden, wie gesagt, Jesus war sehr entspannt mit dem Text, dann darf ich das auch. Löse du die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen, binde du ihr drückendes Joch los, lass du die Misshandelten frei und mach du jede Unterdrückung ein Ende. Ich glaube, zu der Osterbotschaft gehört auch, dass Gott dich herausfordert, ob du Teil von seinem Werk sein willst, ob du Teil der Botschaft werden willst, ob du derjenige sein willst, der diese Botschaft mit rausträgt in deine Umwelt, zu deinen Nachbarn, zu deinen Arbeitskollegen, in deine Familie hinein. Der Geist des Herrn ruht nicht nur auf dem Messias, sondern er ruht auch auf dir. Und er bringt dir Kraft mit, übernatürliche Kraft, Menschen auch von dem Messias zu erzählen, sie immer wieder ans Kreuz hin zu zeigen und sie ans Kreuz hinzuführen, ihnen zu sagen, guck mal hier, da gibt's Freiheit für dich. Nicht du musst diese Freiheit herstellen, aber du darfst ein Botschafter sein für diese Freiheit. Nicht du musst Unterdrückte befreien, aber du darfst ein Botschafter dafür sein, wo es diese Freiheit gibt. Und du darfst jemand sein, der Menschen sagt, hey, nee, nicht deine Leistung und deine Gefangenschaft unter Druck ist es, die dich irgendwie weiterbringen in deinem Leben, sondern es gibt Freiheit hier am Kreuz. Und du darfst an dieses Kreuz gehen und diese Freiheit empfangen. Ich merke immer wieder, dass ich damit zu kämpfen habe, dass mein Herz hart wird für diese Botschaft und für diese Menschen. Und an den zwei Stellen würde ich gerne heute mit uns am Ende der Predigt beten, dass diese Botschaft von Befreiung, diese Botschaft von, hey, du darfst als Armer vor Gott kommen, diese Botschaft von, da gibt's Unterdrückte, aber da gibt's jemand, der Unterdrückte frei macht und der Gerechtigkeit wiederherstellt, der diese Botschaft immer wieder in dein Leben reintragen will. Und ich merke, dass ich diese Botschaft immer wieder auch aus meinem Leben raus verliere, dass ich das in meinem Alltag, dass ich vergesse, was Jesus für mich getan hat und welche Kraft da drin steckt, welche Freiheit da drin steckt, welche Befreiung auch von Schuld und Sünde da drin steckt. Ich muss immer wieder drauf schauen, dass mein Herz weich wird und dass ich diese Botschaft wieder in mir aufnehme, dass wieder eine Osterfreude in mir aufkommt darüber, dass Gott all das für mich getan hat. Und das Zweite ist, dass mein Herz auch weich wird für meine Mitmenschen. Wie oft ist es mir egal, wenn ich nebendran sehe, dass mein Nachbar ein wirklicher Gefangener ist seiner Gedankengebäude. Wie oft sehe ich, dass Menschen ja so völlig ohne Sinn durch ihr Leben gehen und mir ist es egal. Es juckt mich nimmer. Mein Herz ist hart geworden. Ich sehe, dass Menschen sich abmühen, zappeln und in einem Hamsterrad sind und es juckt mich nicht mehr. Ich würde gern dafür beten, dass Gott unsere Herzen weich macht, dass Gott uns weiche Herzen für diese Botschaft für uns selber gibt, aber auch ein weiches Herz dafür gibt, dass wir diese Botschaft weitergeben für andere Menschen, dass wir andere Menschen reinnehmen in eine Osterfreude in den nächsten zwei Wochen, ihnen davon erzählen, was für eine Freiheit da in diesem Auftrag liegt, welche Freiheit wir auch am Kreuz empfangen können. Ich würde es gern heute so machen, dass ich mit uns zusammen von hier vorne beten will. Und wenn ihr mitbeten wollt, dann steht bitte mit mir auf. Und wir wollen Gott unsere Herzen hinlegen, dass er unsere Herzen weich macht. Und ihr als Lobpreisteam, ihr kommt bitte nach vorne. Wenn du das willst, dann leg mal deine Hand auf dein Herz und schließ die Augen und bring Gott dein Herz. Herr Jesus, du siehst, wo wir mit dir zusammenstehen und du kommst mit dieser riesigen Botschaft, dass wir als Arme vor dich kommen dürfen, dass wir ganz ohne Leistung kommen dürfen. Dass du uns Freiheit schenkst, dass du unsere Augen öffnen willst, dass du uns Licht bringst in unser Leben und uns aus der Dunkelheit rausreißen willst, Herr. Und Herr, dass du da, wo Ungerechtigkeit herrscht und wo wir als Unterdrückte in unserem Leben leben, Herr, dass wir an den Stellen zu dir kommen können und echte Freiheit erleben dürfen. Herr Jesus, wir beten, dass du unser Herz dafür wieder weich machst, dass wir diese Botschaft in unserem Leben aufnehmen dürfen und dass sie was verändern darf in unserem Leben. Herr, dass du uns hilfst, einen Schritt aus diesem Hamsterrad rauszumachen, wenn wir Getriebene sind und Gefangene sind in unseren eigenen Gedankengebäuden. Dass wir reinkommen dürfen an den Punkt, wo wir erleben, was es heißt, ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Das ganz ohne Leistung, einfach nur durch Dasein vor deinen Thron kommen darf. Danke, dass wir auch heute Morgen vor dein Kreuz kommen dürfen und da Vergebung empfangen dürfen. Dass du uns rein und frei machst von jeder Schuld und Sünde. Dass wir unser falsches Verhalten bei dir ablegen dürfen und wir darum bitten dürfen, dass du uns diese übernatürliche Kraft gibst, dass sich Dinge ändern in unserem Leben. Ja, du siehst unsere Versuche, wenn wir selber versuchen, aus unserer Kraft zu verändern, Herr, du siehst, dass es so oft nicht klappt. Aber Herr, wir bringen dir unser Herz, dass du es veränderst, dass du es weich machst. Du, der den Tod bezwungen hat, der nach 3 Tagen wieder auferstanden ist an Ostern. Herr, du hast diese Kraft, auch unser Herz zu verändern und Todes in unserem Herzen wieder zu Lebendigen zu machen, Herr. Und Herr, wir wollen dir in einem zweiten Schritt auch unsere Hartherzigkeit gegenüber den Menschen bringen, die dich noch nicht kennen. Herr, es tut uns leid, da wo es uns egal geworden ist, wie es ihnen geht. Und Herr, ich bitte dich, dass wir wirklich geöffnete Augen haben, dass wir sehen, wo Menschen blind sind, wo Menschen arm sind, wo Menschen gefangen sind. Herr, wo Menschen unterdrückt werden und wo sie in einem Ungerechtigkeitssystem sind, Herr. Herr Jesus, ich bete, dass unsere Herzen da weich werden und dass wir ihnen wirklich einen Teil von deiner Liebe zeigen können, weil wir wirklich ein liebevolles und barmherziges Herz für sie haben, Herr. Herr Jesus, berühre unsere Herzen. Und ich glaube, dass Gott dir 1 oder 2 Leute vielleicht aufs Herz legen will, mit denen du in den nächsten Wochen und einfach nochmal neu auch über diese Osterbotschaft reden kannst. Lass mal die Augen zu und frag Gott, dass er dir jemand zeigt, ja, der wirklich noch diese Gefangenschaft hat, dem du von Jesus erzählen darfst. Herr Jesus, wir bitten dich um Situationen, in denen wir von dir erzählen dürfen. Wir bitten dich um Situationen in der nächsten Woche, wo wir auf Ostern zu sprechen kommen, wo wir von deiner Osterbotschaft weitergeben können. Und ich bitte dich, dass wir es aus einem ganz weichen Herz heraus machen, dass wir spüren und erleben, dass da ja Menschen sind, die dich brauchen. Und aus dieser Barmherzigkeit heraus erzählen wir Menschen von dir. Erzählen wir Menschen von deinem Kreuz, von deiner Vergebung, von deiner Gnade, die du uns zeigst. Ich bitte dich um übernatürliche Begegnungen, wo wir spüren und sehen, da bist du mittendrin. Und dein Heiliger Geist ist es, der uns die richtigen Worte zur richtigen Zeit gibt. So seid gesegnet mit diesen Stiefeln der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen, wie der Epheser sagt. Seid gesegnet mit Mut, seid gesegnet mit den richtigen Worten, mit der Gegenwart des Heiligen Geistes, der euch am richtigen Moment daran erinnert und der euch die richtigen Worte gibt. Im Namen Jesu. Amen.